und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur-Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner, der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, so dass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Damit würde ich sagen, steigen wir ein. Es ist heute der 1. März. Wir nehmen auf, wie immer, Kontextur Podcast, mit einigen Gästen. Vor mir auf meinem Bildschirm sind 5 Kacheln neben meiner. Und die heutige Episode widmet sich mal wieder Büros und dem Arbeiten in der Architekturpraxis, und zwar jungen Perspektiven in der Architekturpraxis, die vielleicht Dinge etwas anders machen als Praxen bisher. Aber das werden wir gemeinsam rausfinden. Wir sprechen heute über die Erfahrungen und vielleicht auch Visionen von et al. Aus München und OAEU aus Zürich. Und ja, ich bin ganz gespannt auf eure Eindrücke und Erfahrungen und über die unterschiedlichen Themen, die wir durchwegen werden. Und ja, Katharina, wo bist du heute gerade?
Ja, ich bin mal wieder in Leipzig. Das ist jetzt ja auch mal wieder eine digitale Aufnahme. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, weil ich bin gerade hergerannt, weil ich vercheckt habe, dass ÖPNV-Streik ist. Und die S-Bahn zwar nach fuhr, aber die Tram nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich ja auch eine sehr zeitgenössisches Problem, was gerade viele haben. Und genau, ich freue mich, dass wir heute wieder junge Perspektiven hören werden. Das hatten wir im letzten Jahr schon einmal mit Fahrland. Ich glaube, wir sind jetzt alle auch so ungefähr eine Generation. Alle so Ende 80er, Anfang 90er geboren. Und ich freue mich zu erfahren, so ein bisschen tiefer zu erfahren, wie ihr die Dinge so angeht und macht. Und hallo.
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 Hallo. Hallo.
Ja, und mit den Hallos würde ich sagen, da starten wir doch direkt in die Vorstellung, damit alle, die zuhören, auch zuordnen können, wer ihr so seid. Und wie immer machen wir das über eine kurze Selbstvorstellung, weil ihr am besten natürlich wisst, was überhaupt wichtig ist in euren Bios. Elena und Sora, vielleicht mögt ihr anfangen. Wer seid ihr?
Ja, hallo. Wir sind Zora und Elena und gemeinsam mit Gesche, die jetzt heute nicht dabei ist, sind wir das Architekturbüro et al. Und sitzen hier in München in unserem Münchner Büro und freuen uns total, heute hier zu sein.
Johannes, magst du weitermachen oder Laura? Wer stellt sich vor bei euch?
Ich stelle uns mal vor. Also danke nochmal für die Einladung. Wir freuen uns total, dass wir heute mit euch hier zusammen sein können. Wir sind Johannes und Laura, du hast es schon gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon am Anfang so erzählen soll. Wir haben beide in Deutschland Architektur studiert, erst in Aachen und dann in Darmstadt und haben uns damals im Studium kennengelernt. Und nach dem Studium war eigentlich klar, dass wir erstmal in einem Büro arbeiten wollen. Und ja, damals fanden wir irgendwie Belgien cool und natürlich auch Berlin und haben uns aber dann am Ende für Zürich entschieden. Und da haben wir dann auch eine Zeit lang, also 3 bis 4 Jahre in tollen Büros gearbeitet und uns dann 2022 in Zürich selbstständig gemacht und unser Büro OAEU gegründet.
Das würde ich sagen, ist auch schon der perfekte Übergang, weil als erstes würden wir gerne mit euch darüber sprechen, wie es überhaupt zu euren Büros gekommen ist, wie und wieso ihr euch gegründet habt und ja, wie ihr vielleicht heute da auch schon drauf zurückblickt, nachdem ihr schon eine Weile so gemeinsam arbeitet. Also was hat euch dazu bewogen, überhaupt ein Architekturbüro zu gründen?
Wie Laura eigentlich gesagt hat, wir waren so relativ klassisch 3-4 Jahre im Architekturbüro und das hat uns irgendwie auch total erfüllt und große Freude gemacht. Aber ich glaube, wie bei allen kommt ja dann irgendwann so die Frage, wie lange will man das machen oder versucht man irgendwann dann doch so die eigene Haltung zu entwickeln und die eigenen Ideen dann wirklich mal formulieren zu müssen. Das ist natürlich auch ein Schritt, den man gehen muss. Und für uns jetzt rückblickend war das dann aber eine total gute und richtige Entscheidung, als wir das gemacht haben. Es war auch ein bisschen eine Befreiung. Vielleicht so tatsächlich dann so die eigenen Positionen formulieren zu können. Und das klingt vielleicht auch ein bisschen ambivalent, aber wir glauben auch, dass gerade diese Zeit, wo so die Krisen so groß sind und die Herausforderungen immens, dass das eigentlich eine gute Zeit ist, sich selbstständig zu machen. Weil natürlich hat man diese Krisen auch immer im Privatleben, so in der Diskussion. Und wenn man dann wirklich Antworten darauf geben kann oder im Rahmen dessen, was möglich ist, oder natürlich können wir jetzt nicht die Krisen der Welt lösen, aber so im Kleinen ist es eigentlich recht schön, dass man wirklich so mit der Selbstständigkeit nicht auf jemanden angewiesen ist, sondern das selbst entscheiden kann, was man vielleicht für richtig oder falsch hält. Und dann sind wir irgendwie so relativ schnell, haben wir einen Ideenwettbewerb gemacht damals, der erste Wettbewerb, und haben den gleich gewonnen. Also das war 2021, da gab es OAU noch nicht. Und wie das so ist bei Ideenwettbewerben, das ist dann so, dass das dann auch nicht gebaut wird direkt. Also es war so ein Schulhaus in Basel. Und es gab dann irgendwie eine zweite Phase, wo es einen Studienauftrag gab, den wir dann krachend verloren haben und das Schulhaus nicht bauen konnten. Aber es hat uns irgendwie so ein Gefühl gegeben, dass was möglich ist. Und ich glaube, das war so eine wichtige Erfahrung gleich am Anfang, so irgendwie, es geht was. Und dann haben wir das weiter verfolgt und hatten irgendwie leider nicht die Möglichkeit, direkt irgendwie wir gehen über den Weg der Wettbewerbe oder müssen über diesen Weg der Wettbewerbe gehen, weil wir momentan keine andere Möglichkeit hatten über einen Direktauftrag oder Ähnliches. Und das fanden wir aber jetzt für uns auch irgendwie einen schönen Weg, weil ich glaube, wir sind immer so dran und versuchen darüber irgendwie unser Büro wachsen zu lassen.
Vielleicht kannst du da noch kurz kontextualisieren. Ich bin ja auch zwischen Deutschland und Schweiz gerade sehr viel unterwegs. Was würdest du sagen, wie ist die Wettbewerbssituation in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland?
Ich kann es nicht so gut zu Deutschland sagen. Also in der Schweiz ist es, glaube ich, für uns hat das, ich meine, wir haben in den Büros, waren Laura und ich, Laura bei EMI, ich bei Löhliger Schub, das sind zwei Wettbewerbsbüros aus Zürich, und wir haben diese Wettbewerbe dort auch, also wir haben viel mit den Wettbewerben beschäftigt, dort auch in den Büros, und hatten da Erfahrung und irgendwie ein Vertrauen, dass es gut ist. Und die Situation ist in unseren Augen eigentlich gut. Also wenn man auf den Plattformen schaut, kann man sich eigentlich die Wettbewerbe ein bisschen aussuchen und hat dann auch Zugang zu denen. Und also ich glaube, die Situation ist eigentlich nicht schlecht. Wir können über den Aufwand diskutieren, darüber, wie die Aufgaben formuliert sind, ob das schon alles zu fest vorgeschrieben ist aus einer anderen Zeit oder so. Ich glaube, wird ja auch viel kritisiert, aber erstmal, dass es diese Wettbewerbe gibt und dass man da offen reinkommt, ist, glaube ich, eine gute Situation, finden wir. Und die uns auch so ein gewisses Vertrauen gibt, dass man das auch gut machen kann.
Zora und Elena, vielleicht könnt ihr das ja mal mit der deutschen Perspektive ergänzen. Also vielleicht auch noch mal kurz sagen, was war so der ausschlaggebende Moment? In welchem Moment konntet ihr und wolltet ihr gründen? Und haben da Wettbewerbe oder deutsche Wettbewerbe auch geholfen oder gab es keine? Vielleicht könnt ihr das sozusagen hier unsere deutsche Seite ja nochmal beleuchten.
Genau, Zora Gesch und ich haben zusammen in Weimar studiert, also kennen uns eigentlich schon auch richtig lange. Und sind dann aber auch, also ganz klassischerweise, also ja, erstmal im Büro gearbeitet. Ich bin nach Berlin gegangen, Zora und Gesche nach Kopenhagen und dann nach München. Und und irgendwie kann man sich dem auch anschließen, die Gedanken, die du gerade beschrieben hast. Irgendwann hat man halt auch Lust, mal was Eigenes zu machen. Und eigentlich haben wir uns dann in der Corona-Zeit gegründet. Also vielleicht war das auch ein bisschen so eine Zeit, wo man anfängt, mehr nachzudenken, was will man eigentlich, was macht man gerade. Und und das war eigentlich vielleicht dieser Moment, wo wir da konkreter drüber geredet haben, auch städteübergreifend. Also weil auf einmal war es in der Corona-Zeit möglich, auch städteübergreifend zu arbeiten, was irgendwie vorher so im Homeoffice vielleicht ja einfach noch nicht möglich war. Und und dann kam eigentlich durch Zufall oder durch Glück halt ein Projekt, Direktauftrag, um die Ecke, und zwar in München. Und das war dann auch ein Anlass, weil es ja das als Anlass zu nehmen, uns zu gründen und zu gucken, okay, da können wir jetzt draufspringen und mal sehen, was daraus passiert. Und ja, wenn man jetzt über das Wettbewerb, oder genau, wir sind halt klassischerweise jetzt nicht über einen Wettbewerb reingekommen, sondern hatten da schon das, ja, Glück, einen Direktauftrag zu bekommen.
Aber macht ihr aktuell Wettbewerbe oder gibt es überhaupt welche, die für euch in Frage kommen oder die euch interessieren, oder habt ihr das sozusagen als Akquise-Tool schon ausgeschlossen aufgrund der Kosten-Nutzen-Rechnung?
Ja, nee, ausgeschlossen haben wir es nicht. Es ist so, dass wir haben schon Wettbewerbe gemacht, aber wir haben auch gerade gar nicht so richtig die Zeit dazu, und merken aber auch, dass wir nicht so einfach reinkommen. Und das ist schon vielleicht auch, also das Schwierige ja auch, wissen wir alle, und auch vielleicht in Deutschland auch noch mal schwieriger als in der Schweiz, das weiß ich nicht, aber man muss einfach ja einen Umsatz vorweisen, den man einfach als junges Büro gar nicht hat, Referenzen vorweisen, und dann merken wir, dass wir ja eigentlich bei ganz vielen gar nicht erstmal reinkommen und dann auch nicht gelost werden. Und das frustriert natürlich auch. Also neben dem krassen Output, den man ja dann auch produziert und wo man auch gar nicht für bezahlt wird, es ist immer auch eine Kosten-Nutzen, Überlegung, ob man da drauf springt. Ja.
Nee, ich wollte nur noch mal kurz so als Hintergrundinformation auch sagen, dass mich ganz oft junge Architektinnen auch anrufen, die auch vielleicht in den Kammern, in den also jungen Arbeitskreisen organisiert sind, die auch immer wieder darauf hinweisen, dass die Wettbewerbssituation so schecht ist und gerade in den letzten 10 Jahren auch noch mal deutlich schlechter geworden ist. Und wir spüren da, also wir kriegen ja viele von vielen Seiten Informationen oder auch die Stimmung so, dass das wirklich ein Riesenproblem ist. Es ist kein Einzelproblem, sondern der Marktzugang für sozusagen unsere Generation ist stark erschwert in Deutschland. Und da wird auch gerade in den Kammern zu gearbeitet und so, aber es wird auch viel abgeblockt. Und genau, das wollte ich nur noch mal mitgeben, dass das von allen Seiten natürlich thematisiert wird, aber man findet gerade noch keinen Weg dadurch.
Was halt total schade ist auch, oder? Also ich meine, die in der Schweiz, ich meine, ich will irgendwie nicht, wir sind jetzt auch so aus Deutschland in die Schweiz gekommen, ich will auch nicht so ein Deutschland-Bashing machen, weil irgendwie, wir würden eigentlich diesen, auch den Beruf total gerne in Deutschland machen. Bei uns ist es jetzt ein bisschen Zufall, glaube ich, gewesen, dass wir auch hier geblieben sind, weil wir hier gearbeitet haben, und dann hat sich das alles so ergeben. Aber ich meine, wir haben auch viele Freunde, die es da in Deutschland versuchen, und ich glaube, auch da gibt es tolle Möglichkeiten, wie ihr ja auch zeigt, oder wie? Oder es gibt ja die paar tollen Wettbewerbe auch in München oder anderswo, die es irgendwie gibt, die organisiert sind. Aber es ist natürlich schon eine tolle Situation, dass man, also in der wir hier, also die Schweiz hat, dass man in diese, also dass diese offenen Wettbewerbe einfach für alle zugänglich sind und dass man theoretisch auch damit rechnen muss, dass ein junges Büro wie wir, zwei junge Leute, die aus dem Wohnzimmer einen Wettbewerb machen, Schulhaus gewinnen, das dann irgendwie 100 Millionen Schweizer Franken kostet. Also das ist ja ein Risiko, was erstmal eine Stadt auch eingehen muss, aber dass man irgendwie so das Vertrauen hat, wenn man einen Wettbewerb gewinnt, dann werden die dann auch in der Lage sein, das irgendwie machen zu können. Ich glaube, das ist erstmal was Tolles, was hoffentlich auch so überall bald möglich ist, vielleicht. Was wir sehr schätzen hier auch. Oder?
Und ja, was vielleicht auch spannend ist, dazu zu sagen, es gibt ja dann eigentlich erstmal diese offenen Wettbewerbe, mit denen wir auch angefangen haben. Und wenn man dann mal ein paar gemacht hat und vielleicht auch irgendwie einen Preis gemacht hat, kann man sich ja auch mit dem dann wieder bewerben für selektive Verfahren, die natürlich dann irgendwie zum einen entlohnt werden, also man bekommt irgendwie eine Aufwandsentschädigung. Und da ist es ganz oft so, dass das, wenn es jetzt zum Beispiel 10 Plätze gibt in dem Wettbewerb, dann sind auch irgendwie 2 Plätze reserviert für Nachwuchsbüros, die eigentlich komplett befreit sind von diesen ganzen Anforderungen von, also manchmal muss man da ja schon ausfüllen, ob man irgendwie die und die Versicherung hat und so weiter und so fort. Das kann man dann einfach alles hinschreiben, dass das im Aufbau ist, und man kann einfach Wettbewerbsbeiträge dann als Referenz nehmen und muss eben nicht dann schon nachweisen, dass man schon 3 Schulen gebaut hat in der Größe, was irgendwie, natürlich muss man sich das vielleicht erstmal erarbeiten, dass man da irgendwie hinkommt, aber es ist eben total toll, dass da irgendwie dass es das eigentlich immer wieder gibt und nur ganz selten, wenn das wirklich, glaube ich, zu groß ist, dann ist das irgendwie nicht vorgesehen, dass da Nachwuchsbüros mitmachen, aber eigentlich ist es so eben schon die Idee, dass man das ein bisschen mischt und ja, das finde ich irgendwie auch ganz, eigentlich ganz cool.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung aus der Münchner Architekturszene, da waren wir jetzt sehr nah dran an dem Wettbewerb von der kooperativen Großstadt, die ja als Genossenschaft da sehr ja, innovativ oder auch mit anderen Ideen da sehr spannende Wettbewerbe erstmal auslobt. Und da hat man wirklich gemerkt, wie durstig die junge Architekturszene ist, an solchen Wettbewerben teilzunehmen und wie wenig es davon gibt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren an Einreichungen. Es war unfassbar viel.
Es waren um die 160, ja.
Genau, um die 160 Einreichungen. Wir können an der Hand abzählen, wie viele wir davon auch kennen. Also es haben wirklich viele Freunde auch mitgemacht. Und das würde ich mir wünschen für Deutschland, dass es davon viel, viel mehr gibt. Und vielleicht zu dem Thema Aufwand wäre, finde ich, nochmal mehr zu überlegen, auch wirklich diese zweistufigen Verfahren mehr anzugehen. Also dass man vielleicht über die erste Phase über eine gewisse, ja, den Aufwand noch einigermaßen versucht in Grenzen zu halten und dann eben weiter reingeht. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, das vielleicht nochmal anders anzugehen.
Hat auch ein großartiges Projekt gewonnen in München, muss man sagen. Waren wir sehr beeindruckt.
Und das, genau, und das waren eben auch ganz junge Studierende. Also einer, ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU. Es war ein ehemaliger Student, der da zusammen mit Freunden gewonnen hat, was natürlich super ist. Also das ist wirklich, ja, würde man sich mehr wünschen.
Kurze Pause zwischendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel unbezahlte Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und den unterschiedlichen Formaten, die wir produzieren. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das beispielsweise tun, indem ihr den Podcast liked, abonniert oder uns einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr uns finanziell via Steady unterstützen. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Ich ziehe euch jetzt nochmal ein bisschen weg von diesem Wettbewerbsthema. Ich will nochmal ganz zurück an eure Anfänge. Also es ist jetzt ja auch schon ein paar Mal so durchgeklungen, dieses Thema anders machen. Und diese Frage ist ja einfach auch total präsent im ganzen Diskurs. Also egal, ob das jetzt What If in Zürich ist oder unterschiedliche Diskussionen, die wir auch sehr stark, also Katharina und ich, über Kontextur auf der Plattform führen. Na, wie geht heute überhaupt Büro machen? Was beschäftigt die Leute? Ihr habt das vorher auch schon gesagt, ne? Also ob man jetzt in Covid gründet oder während dieser Zeit gegründet hat und dann vielleicht auch nochmal eben genauer drüber nachgedacht hat, was heißt das eigentlich, heute zu agieren? Deswegen gab's für euch bevor oder während der Gründung schon irgendwie eine Art der Vision, wie ihr Dinge anders machen wollt. Könnt ihr da was zu sagen?
Ja, also so ganz konkret eine Vision, wie man es anders machen möchte, vielleicht nicht. Eigentlich ein bisschen in dem, also ja, im Tun. Also es ist ja eine neue Situation. Vorher ist man angestellt, auf einmal hat man ganz viele neue Themen im Kopf und jongliert ja auch ein bisschen. Also neben dem Aspekt des der Städteübergreifenden halt dann auch, okay, wie baut man einen Vertrag auf? Wie geht man auf die Bauherrschaft zu? Und ich glaube, in dem Moment haben wir irgendwie ganz viel auch gemerkt, dass wir was anders machen. Das hatte auch vielleicht mit unserer konkreten Bauaufgabe zu tun und unserer konkreten Bauherrschaft, die halt ja auch besonders war. Und die haben ein Konzeptverfahren in München gewonnen, ein Grundstück, ein städtisches Grundstück im Erpacht zu mieten. Und genau deswegen hatte man sich jetzt nicht einen Bauherrn oder einen privaten Bauherrn zu tun, sondern man hatte mit einer Gruppe zu tun und auch viel damit, wie kann man mit ihnen halt zusammen ein Haus entwickeln, also auch mit partizipativen Prozessen. Und das fanden wir dann schon so speziell auch zu den Aufgaben, die wir vorher bearbeitet haben, dass wir dann gemerkt haben, okay, beim Arbeiten, ah ja, das ist irgendwie schon eine andere Arbeit, die wir machen. Wir machen jetzt auch Projektsteuerung oder halt Architekturvermittlung und also Themen, die man vielleicht vorher im Büro nicht so hatte. Genau.
Und vielleicht kommt dazu so eine gewisse, neue Einstellung oder zu dem, was man so beobachtet hat, dass man so ein Stück weit wegkommt von diesem Geniedenken von einzelnen Personen, die Architektur schaffen, gestalten, bauen und das Ganze so solitär eigentlich funktioniert. Und das tut's unserer Meinung nach einfach nicht. Also Architektur ist im weitesten Sinne immer eine Art kollektiver Prozess. Allein wenn eine Bauherrschaft beteiligt ist und Handwerksbetriebe, es sind immer viele, die es braucht. Und das, glaube ich, ist schon im Diskurs auch schon während der Gründung war das viel Thema. Da kommt auch der Name des Büros her. Also et al. Ist ja eigentlich, es kommt aus dieser Zitierweise, also und andere. Es sind eben nicht die Einzelpersonen. Und dass wir drei jetzt da das Büro gestartet haben, das war natürlich ein ganz großer Vertrauenszuschuss einfach aus der gemeinsamen Studienzeit gegründet. Aber das ist auch was, was wir als, ja, mehr als offenen Zusammenhang sehen und uns da auch gerne mit anderen Büros zusammenschließen oder auch ja, mit anderen Architekturschaffenden im weitesten Sinne.
Bei uns war es damals so, also wir sind, glaube ich, gar nicht so mit dem Ziel gestartet, wir machen es jetzt anders so. Und allein dadurch, dass wir irgendwie zu zweit sind und bei uns diese Situation ist, dass das alles miteinander verschmilzt, also das Private mit dem Beruflichen ist alles irgendwie eine große Suppe und das hat so eine Chance und eine ja auch was Anstrengendes zugleich. Und das ist natürlich total anders, als so wie so ein großes Büro irgendwie funktioniert. Und das finden wir aber total auch spannend, dass bei uns viel auch so in den Diskussionen zwischeneinander im normalen Leben, glaube ich, an Entwurf passiert, tatsächlich auch für die Projekte, die wir machen. Also ja, wir gehen irgendwie wir wohnen hier direkt am Wald, wir gehen jeden Mittag 1,5 Stunden spazieren und eigentlich da passieren die besten Dinge für unsere Entwürfe von den Wettbewerben, eigentlich in dem Gespräch miteinander. Und das wäre jetzt in dem damaligen Büro nicht so gewesen. Da hätte man 8,5 Stunden vorm Computer gesessen und die Varianten durchgeackert und dann hätte man das vorgestellt und dann irgendwie hätte jemand entschieden, was wir weiterverfolgen. Und wir können jetzt eigentlich in uns streiten und beim Abendessen noch streiten, wie wir jetzt da weitermachen. Und natürlich ist das jetzt die Situation, dass wir zu zweit sind und irgendwie diese Wohnung, also wir arbeiten von zu Hause, was gut funktioniert. Aber natürlich wäre jetzt die Frage, unser Ziel ist ja schon auch zu wachsen und unser, so wie bei euch, also dass man jetzt sagt, es ist eher ein Kollektiv und es wird größer und wir haben mehr Diskussionsraum und Meinungen. Und dann wäre natürlich jetzt die große Frage auch für uns, wie man das adaptiert auf dann doch eben eine Bürogröße irgendwo und nicht dieses, wir sind zu zweit und machen alles miteinander unter uns aus. Aber ich meine, vielleicht, also unsere Hoffnung wäre dann schon, dass wir gewisse Dinge wie übernehmen können. Also warum geht man da nicht doch mit dem Wettbewerbsteam einen halben Tag spazieren und diskutiert eigentlich erstmal den Ort oder die Aufgabenstellung und irgendwie solche Dinge, die man jetzt im Büro irgendwie nicht machen würde. Ist vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, aber wir versuchen das dann schon oder haben so den Traum, dass wir uns da vergrößern können und dann aber viele Dinge auch von dieser Direktheit beibehalten können. Und natürlich, und darüber hinaus, ich glaube, wir sind eine Generation, wir haben dieses Corona erlebt, wir haben dieses Homeoffice erlebt, dass das wie selbstverständliche Dinge sind, die gut funktionieren, dass man das Vertrauen hat, dass man die geniale Idee auf irgendeiner Zugfahrt zu irgendeiner Hochschule haben kann und das dem anderen kurz schickt und der zeichnet nochmal irgendwas da drauf und dann kommt man weiter und hat jetzt eben nicht im Büro 8,5 Stunden Fassadenvarianten gezeichnet und kommt dann zu dem besten Ergebnis, dass es irgendwie viele Möglichkeiten auch des Entwerfens so zwischendurch gibt. Ich glaube, das ist auch was vielleicht anders ist als in einem konventionellen großen Büro, die aber auch so funktionieren. Das kann man ja auch verstehen, warum die so funktionieren vielleicht teilweise.
Na, es ist ja so, man kann ja keine kleine Struktur so auf eine große Struktur übertragen. Ne? Das sieht man ja immer wieder, dass es so, es beginnt in so einem Nukleus, vielleicht auch oft unterfüttert von einer sehr privaten Beziehung. Es ist ein Vertrauensverhältnis und ich glaube, das ist schon auch jetzt so die Aufgabe für unsere Generation, wo wir jetzt alle sozusagen älter werden, mehr Verantwortung tragen für Team, Menschen, aber auch die Umwelt. Und wir nehmen das ja so wahr, es gibt ja auch schon einen wahnsinnigen Druck und Anspruchsdruck Denken der unserer Generation, jetzt benutze ich es wieder, mitgegangen ist. Also wir sollen die Büros haben, die die besten Arbeitsbedingungen bieten, sozialverträgliche Aufgaben oder Bauaufgaben machen, alles super CO2-neutral. Und dieser Rucksack, der wird ja immer größer. Und genau, also er war ein großes Fragezeichen, ob sich das so einlösen wird. Weil, das muss man ja schon sagen, also widerspricht mir gerne, dass dieses Selbstständigmachen in der Architektur, ich nehme das als so schon schwierig und ein Kampf war, und man muss sich ja auch in gewissen Stücken selbst ausbeuten, dass es ganz schön schwer ist, dieses Denken wieder auszuleiten in dem Moment, wo man mehrere Leute nur mit dazu holt, ne? Weil man ja in einem schon intensiven Anspruchsdenken ja irgendwie verbandelt ist, ne?
Im Moment haben wir vielleicht auch noch die Freiheit, dass wir sind, arbeiten auch beide noch nebenher an der Hochschule. Und genau, dieser Job in der Lehre hält uns ja eigentlich jetzt für die Selbstständigkeit auch ein bisschen den Rücken frei, was vielleicht auch dazu führt, dass wir eben jetzt im Moment, also es ist nicht so, dass wir unser Büro als Hobby betreiben, ganz im Gegenteil, das ist für uns eigentlich beides gleich wichtig und wir möchten irgendwie beides weiter ausbauen. Aber natürlich können wir jetzt so relativ frei entscheiden, machen wir den Wettbewerb oder wollen wir das machen, und hätten wir jetzt natürlich irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie mehrere, also wenn wir Angestellte hätten, dann klar muss man ja auch schauen, wie kommt dann das Geld rein und wie bezahle ich meine Mitarbeiter jeden Monat. Da würde sich auch eine ganz große Verantwortung ändern, und im Moment sind wir da eigentlich, das ist vielleicht auch noch das Schöne jetzt an dieser Anfangsphase, dass man eigentlich nur für sich selber verantwortlich ist. Und das.
Aber Katharina, ich finde, du hast noch was gesagt, dieser Druck und dieser Rucksack, den man hat als junges Büro. Ich finde, das ist schon so. Also man, als gerade als junges Büro denkt man immer, man muss auch immer auf der richtigen Seite stehen und die richtigen Dinge tun und so die darf keine Fehler machen, was eben dieses nachhaltige Bauen angeht oder soziale Themen, dass man gerade als junger Mensch immer eigentlich weiß oder wissen muss, was das Richtige für die Zukunft ist. Und irgendwie, das beschäftigt uns auch. Und diese Wettbewerbs, also es gibt viele junge Büros, die sagen, man darf keine Wettbewerbe mehr machen, weil das ist zu viel Aufwand, das darf man nicht unterstützen, wir machen keine mehr, wir suchen unsere Projekte selbst. Und wir sind ja jetzt schon da, eigentlich noch ein, ich will nicht diesen Begriff der also konservativ, aber es ist so wie, wir gehen ja diesen Wettbewerb, also gehen diesen Weg über diese Wettbewerbe und finden das auch gut und versuchen auch sehr, sehr konventionelle Wettbewerbe zu machen, die relativ klassisch ausgelegt sind, wo, und versuchen da trotzdem irgendwo eine Nische zu finden, wo wir dann doch irgendwie eine Position entwickeln können, die irgendeinen Ort besser macht. Und aber es ist immer dieser Druck, kann man das, darf man das? Wir müssen immer auf der guten Seite stehen. Und ich finde, das ist schon so.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Aber vielleicht noch zu dem Punkt mit der Zusammenarbeit oder auch der Perspektive, wie wächst man oder kann man wachsen? Das sehe ich auch so in dem Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass das schon, also das kann ich auch nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Katharina, dass das recht prekär ist, die Situation der Architekturbüros, der jungen Architekturbüros, und die Frage, wie man eigentlich zu Aufträgen kommt und wie man sich dann weiter über Wasser hält und wie das Ganze, wenn man dann mal einen hat und das so seinen Lauf nimmt, wie kommt dann der Nächste? Und da sind auch wir bei dieser Frage, mal jemand einzustellen, der vielleicht jetzt eine Mitarbeiterin ist oder Mitarbeiter, noch sehr weit entfernt, würde ich sagen. Also die, das ist eine große Verantwortung, und auch kostenzeitmäßig ist das natürlich, ja, bedeutet das eben Verantwortung. Was bei uns aber sehr gut funktioniert, ist eher diese, ja, eben diese kollektiveren Zusammenschlüsse mit anderen Freiberuflichen. Wir sind gerade in einer Bürogemeinschaft hier mit anderen kleinen Büros, also eigentlich alle in einer ähnlichen Situation, und das funktioniert sehr gut, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt und austauscht. Und wenn die eine Person noch oder das eine Büro noch Unterstützung braucht, dann kann man sich zusammenschließen oder für einen Wettbewerb gemeinsam arbeiten. Also auf der Ebene sehe ich so ein bisschen einen Ausweg oder vielleicht eine Perspektive, wie das in der heutigen Zeit oder mit unseren Herausforderungen so vielleicht andere Wege gehen kann, das Ganze.
Zora und Elena, ihr entwickelt Projekte ja auch so ein bisschen selbst, wenn ich das so richtig gesehen habe bei euch auf der Website. Vielleicht könnt ihr da noch mal konkreter ein bisschen was zu sagen. Auf der einen Seite, wie ihr das macht und auf der anderen Seite auch tatsächlich, ich bin immer sehr interessiert am Excel-Sheet. Also wie funktioniert denn dann so eine Mischkalkulation, ne? Also es hören ja auch viele Junge zu, die auch selbst wahrscheinlich überlegen, ob und wie sie gründen. Wie geht denn sowas ran?
Ich glaube, erstmal haben wir gerade ziemlich Glück mit dem Projekt, was wir zurzeit hier in München bearbeiten. Da sind wir von der Rolle her ganz klassisch die Architektin und die Baugruppe, die ich eben erwähnt habe, genau, sind die ist die Bauherrschaft. Und die haben sich dem Mietshäuser-Syndikat angeschlossen und erstellen ein Mietshaus, was sie selbst verwalten werden. Dafür haben sie einen Bankkredit aufgenommen und werden das jetzt in den nächsten 40 Jahren das Haus abbezahlen und werden dann auch immer den gleichen Mietzins bezahlen können. Und so ist es auch dem Markt entzogen. Und dieses Prinzip der selbstverwalteten Gruppe und ja, und aber trotzdem preisgünstigen Mietraum zu schaffen, finden wir erstmal grundsätzlich auch als Bau, also stehen wir politisch hinter und ist auch für uns eigentlich eine total bereichernde Arbeit. Und genau, das ist der Bogen dazu, zu einem Projekt, was wir gerne auch selbst entwickelt hätten. Das hätten wir nämlich genau so in Leipzig gerne gemacht, weil wir dort auch konkret ein Grundstück im Konzept Verwahren gewonnen haben und hatten dort auch mit Bekannten und Kolleginnen ein Hausprojekt vor, was aber dann leider gescheitert ist im Zuge, ja, der Inflation, Krieg, Zinssteigerung, so dass wir halt unsere Finanzierung nicht geschafft haben. Aber hinter diesem Prinzip oder hinter diesem Konzept stehen wir total und finden es total sinnvoll, ja, so preisgünstigen Mietwohnraum zu schaffen, ohne Eigentum ja, aufzustellen, weil es im Endeffekt inklusiv ist und jeder und jede, die halt gar nicht das Eigenkapital dafür hat, die Möglichkeit bekommt, ja, sich eine eigene Bleibe auch zu schaffen. Genau.
Ich frage jetzt nur noch mal, ich frage immer so Detailsachen nach, weil mich das interessiert. Wie habt ihr euch das Wissen drauf geschafft? Oder wie kommt man überhaupt dahin zu wissen, aha, okay, das muss ich jetzt machen, um so ein Projekt aufzusetzen?
Ja, das ist auch ein Corona-Kind eigentlich gewesen, entstanden in der Idee oder der Sehnsucht von vielen Freundinnen und Freunden aus dieser ehemaligen Weimarer Studienzeit, die ja Sehnsucht hatten, wieder zurückzugehen nach jetzt nicht Weimar, das war zu klein, aber eben nach Leipzig zu ziehen und da gemeinschaftlich zu wohnen und ein gemeinsames Hausprojekt zu starten. Und dann ist es entstanden, Schritt für Schritt. Also wir sind nach Leipzig gefahren, haben uns die es gab verschiedene Grundstücke, die ausgeschrieben waren. Ich glaube, es waren damals 6 Stück. Die haben wir uns, sind wir mit dem Fahrrad abgefahren, haben uns vorgestellt, wo wollen wir wohnen, was gefällt uns da nicht, was gefällt uns da sehr gut. Und haben dann in einer relativ spontanen Aktion in so einer kleinen Kerngruppe uns auf dieses Konzeptverfahren beworben. Und haben das dann relativ überraschend gewonnen. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Also da, und da muss ich auch sagen, ist das Mietshäuser-Syndikat einfach unfassbar hilfreich und ein sehr dankbares Modell, weil das genau... Ja, das ist eines der großen Qualitäten, dieser Schatz an Wissen, der da liegt durch die Zusammenschlüsse, den Verbund aus 190 Projekte sind es jetzt, glaube ich, gerade in ganz Deutschland, die alle miteinander zusammenhängen unter diesem Begriff eben Mietshäuser-Syndikat und das Wissen untereinander austauschen. Also es gibt eine ganze Bibel, die man dann, da bekommt man dann Zugang. Das ist, da ist wirklich alles mal aufgelistet von wie entwickle ich ein Projekt, sieht diese Finanzierungstabelle aus, was gibt's da für Positionen, wie muss ich das rechnen mit der Verzinsung, wie schaffe ich überhaupt eine Kommunikation oder auch eine Kommunikation in der Gruppe, wie funktioniert Konsens? Das ist ein großes Thema, aber funktioniert sehr gut, wenn man da ein Stück reinkommt in die Konsensfindung. Und eben, das ist einfach ein riesiger Schatz, den dieses Syndikat da hat. Und das ist super hilfreich. Gibt verschiedene AGs mit E-Mail-Verteiler. Und wenn man eine Frage hat, dann schreibt man diese E-Mail einfach in den Verteiler und bekommt auf jeden Fall Antwort. Das ist schon toll.
Die Infos zum Mitosyndikat werfen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und wenn diese Episode erscheint, ist die Episode mit Gabo Heindl auch schon erschienen, die da auch dazu gesprochen hat, weil die in Österreich die Mitosyndikat-Projekte auch mitbearbeitet oder eins diese Projekte mitbearbeitet. Das heißt, auch eine ganz schöne Ergänzung. Also auch als junges Büro geht das und auch als eigene Initiative geht das. Ja, danke für den Einblick und ich spiele den Ball quasi wieder übers Feld. Ich würde so gerne nochmal so ein bisschen in Richtung Bauwende gehen als junges Büro. An Team OAEU, wie beschäftigt euch dieses Thema oder beziehungsweise wie geht ihr damit auch um? Welche Relevanz hat die Bauwende für euch als Büro?
Also ich glaube, für uns ist das erstmal was total Tolles, dass es das gibt. So, also wir versuchen das immer irgendwie positiv zu sehen und haben irgendwie das Gefühl, es passiert im Moment relativ viel. Und als nicht nur junges Büro generell, man kann da relativ viel sich überlegen und die Bauwende ermöglicht ganz viel Neues. Und das finden wir spannend und irgendwie auch aufregend. Und klar, also die liebsten Projekte, die wir machen, sind schon die, wo es auch um Bestand geht, also diese Bedeutung des Bestands, die Wertschätzung dem gegenüber, dass das jetzt, also als wir studiert haben, war das kein Thema. Und das ist jetzt genau in dieser Zeit zum großen Thema oder zu dem Thema, glaube ich, geworden. Und das ist etwas, was wir jetzt total schön finden und dass wir jetzt da genau in diese Phase reinrutschen mit unserer Gründung. Uns beschäftigt das immer und wir machen aber auch Wettbewerbe. Also wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Wettbewerb in Zürich gemacht im letzten Jahr, der eigentlich relativ konventionell aufgebaut war, wo auch eine Machbarkeitsstudie gemacht war und es hieß, alles muss weg, nur dann, also es war für eine Stiftung, die auch gute Absichten hat, günstigen Wohnraum für alte Menschen, für Familien in Zürich zu machen. Und da gab es eben diese Vorstudie, dass das nur möglich ist, auch mit der Anzahl der Wohnungen, die dort generiert werden sollten, wenn man diesen Bestand, der dort war, abbricht. Also das waren irgendwie so 50er, 60er Jahre Häuser und auch ein Hochhaus. Und das ist uns dann total, also das waren eben dann diese Diskussionen, die wir hatten bei den Spaziergängen, können wir das jetzt als junges Büro unterstützen oder können wir das nachvollziehen, weil es war recht plausibel dargelegt, eigentlich diese Machbarkeitsstudie, dass nur das möglich ist, wenn man diesen Bestand wegnimmt. Also das ist ja dann schwer auch angreifbar oder das klingt dann irgendwie gut. Und trotzdem haben wir gesagt, na ja, wir wurden jetzt als junges Büro in diesen großen Wettbewerb eingeladen, um vielleicht auch die These zu formulieren, was anders zu machen. Eben da sind wir wieder beim anders machen und hatten dann aber schon den Anspruch auch zu sagen, na ja, das ist eine Stiftung, die das ernst nimmt, also auch günstigen Wohnraum. Das ist ja dann die zweite Abhängigkeit, die wir in unserer heutigen Zeit haben, dass wir auch das schaffen müssen, nicht nur die Klimasituation. Und das hat uns total Bauchschmerzen gemacht. Wie geht man damit um? Wir hatten dann den Anspruch, diese 200, ich glaube 35 Wohnungen und diesen Wohnungsschlüssel auch zu erfüllen, damit irgendwie das auch seriös und ernsthaft ist. Und am Ende haben wir dann so entschieden, einen Teil abzubrechen, einen Teil zu erhalten. Aber das ist uns dann auch schwer gefallen, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, eigentlich können wir da gar nichts wegnehmen, das ist recht toll. Aber genau so diese Diskussionen und Themen, die man eben durch diese Abhängigkeiten und Krisen, die wir in der heutigen Zeit haben, darauf Antworten zu finden, das ist etwas, glaube ich, was wir auch gerne machen. Und das sehen wir als große Chance.
Vielleicht nochmal die Frage an dich, Laura. Gibt es denn auch was ihr daran nicht toll findet? Also ich weiß, bei uns ist es ja auch so, man muss für nachhaltige und soziale Architektur sein, das ist sozusagen Primat, aber ich habe ja auch in Weimar studiert, ja, ein bisschen nach euch, aber irgendwie manchmal denke ich auch, es war irgendwie auch eine schöne, einfache Zeit, als man bei Karl-Heinz Schmitz sich irgendwie über Raumstimmung Gedanken gemacht hat. Und es war irgendwie auch gut. Und wenn ich mich heute frage, ich bin ja auch in der Lehre, Angelika ja auch, ihr ja auch alle, mit was für einer Komplexität sich die Studierenden auch schon im ersten, zweiten Studienjahr auseinandersetzen müssen. Ich sehe mal so, boah, das ist schon intensiv, es ist natürlich richtig und es sind einfach die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber es hat sich schon verändert und es ist natürlich auch was weggefallen, ne? Also Annette Spiro hat bei unserer Konferenz, die wir gemacht haben, gesagt, was ist mit der Architekturqualität? Also vielleicht könnt ihr da nochmal alle oder wenn ihr Lust habt, was zu sagen. Also es ist ja, also es ist richtig und wichtig und gut und Transformation ist notwendig, aber man hat ja auch das Gefühl, es hat sehr die Ausrichtung des Berufs oder auch so, was man so tut und macht, so schon stark verändert, oder?
Ja, total. Also ich glaube, was wir vielleicht, womit wir uns so ein bisschen schwer tun, ist immer, wenn es dann um Nachhaltigkeit geht, dass es halt dann oft so eine, ja, ich weiß ja auch nicht, wie so eine Floskel ist und dass man das eben auch so daher sagt und ist immer so, ja, Nachhaltigkeit, bla bla, das ist irgendwie, sagen dann immer viele, und was ist dann eigentlich Nachhaltigkeit? Wir versuchen da auch gar nicht so ein, das irgendwie genau zu definieren, sondern gucken eben jetzt irgendwie so ein bisschen für jedes Projekt, wo können wir denn, also wo sehen wir die Chance, dass wir da was machen, wo wir irgendwie hinterstehen können? Und ich glaube, dass wir das gar nicht ausschließen, dass wir auch, also wir haben jetzt auch Wettbewerbe für, jetzt haben wir gerade einen Schulhauswettbewerb abgegeben, das ist ein, eine Erweiterung für eine Schule, und da war ganz klar, da müssen wir eigentlich einen Neubau machen, dann ist das für uns auch okay. Also es geht nicht nur darum, dass wir jetzt Wettbewerbe machen, wo wir im Bestand arbeiten, aber wir haben eben jetzt schon gemerkt, dass es für uns eigentlich so die überraschenderen Projekte dabei entstehen, wenn wir was vorfinden, mit dem wir arbeiten können. Also jetzt zum Beispiel hatten wir für die Stiftung PWG vor einem Jahr, die haben von dem SAF ein Bürogebäude gekauft und hatten dann die Aufgabe in den Wettbewerb gestellt, dass man da Wohnungen rein organisiert. Und ja, da denkt man erstmal ja irgendwie hässliches Haus vielleicht, aber irgendwie interessante Struktur und was kann man damit machen. Und dann das Projekt, was dann gewonnen hat, hatte da irgendwie damals, finde ich, was ganz Unvorhergesehenes irgendwie gemacht. Und ja, also ich finde irgendwie, ist für uns eigentlich eher eine Chance, dass man jetzt gerade in Bezug eben auf Bestand, dass man da Lösungen findet, die man eben ja nicht, auf die man nicht kommen würde, wenn man jetzt auf der grünen Wiese bei Null anfängt. Also für uns ist das eher eigentlich eine Hilfestellung.
Und eben, Katharina, wir können doch überall gestalten, oder? Also wir können doch auch da, wenn wir die Aufgabe haben von diesem Bürogebäude oder von einer Umnutzung oder was auch immer, gerade da liegen doch dann die überraschenden Gestaltungsmöglichkeiten. Und da kannst du auch mit Licht und mit Materialien und keine Ahnung und ganz viel entdecken. Also wenn du so ein Bestandsgebäude hast, kannst du auf einmal ganz andere Dinge machen als es mit bei dem Neubau. Und ich glaube, für uns ist das immer wieder eine viel spannendere Reise eigentlich als jetzt diese Schulhauswettbewerbe, die wir auch machen in der Schweiz, die haben natürlich auch dann das Problem bei diesen Neubauten. Du bist dann, also man macht dann das, den Holzbau. Der Holzbau, da kannst du dir auch überlegen, die Spannweiten, wie eine Klasse überspannt wird. Also es ist ja dann auch immer so eine relativ, heutzutage ähnelt sich dann auch die ganze Geschichte immer wieder, weil es gibt so wie einen Konsens, wie jetzt so ein Schulhaus in der Schweiz funktioniert, wie das konstruiert ist, wie das organisiert ist. Und ich glaube, gerade bei diesen Umbauprojekten oder Umnutzungsprojekten, da liegt ganz viel drin, auch an Überraschung und Gestaltungsmöglichkeit, die wir super toll finden. Und wir sind in einer Zeit, wo auch ganz viele Materialien neu kommen und anders sind, als wir können. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, auch gestalterisch irgendwie was zu entwickeln, was anders ist. Ich meine, so anders sind unsere Sachen jetzt vielleicht noch nicht, aber wir sind immer wieder auf der Suche, was könnte so die kleine Änderung sein, die es vielleicht wieder neu macht oder eine kleine Erfindung machen oder Und ich glaube, da liegt in dieser Bauwende eine große Chance. Oder so wollen wir es aussehen. Ja.
Genau, also es ist ja eigentlich dann wie ein Entwurfsparameter, also diese nachhaltige Komponente oder soziale Komponente einzubauen. Es ist natürlich immer ein riesiger Spagat zwischen dem kostengünstigen und dem nachhaltigen, was sich eigentlich jetzt erstmal ausschließt. Also natürlich ist es teurer, auch nachhaltig zu bauen. Und da hat man schon auch in der Praxis das Gefühl, dass die Regularien auch dem hinterherhinken oder die Förderrichtlinien, um das wirklich dann auch ja zu erfüllen zu können. Aber dass das gerade auch eingefordert wird und auch von den neuen Generationen, also genau das, was ihr beschrieben habt in den Unis, sehe ich auch so, während bei uns einfach noch kein Thema war, finde ich das schon auch gut, dass das jetzt so gefordert wird. Und genau, in unserem Projekt, wo es irgendwie dann doch recht eingeschränkt möglich war, vielleicht ja noch weiter zu gestalten, haben wir es halt auch so genutzt. Nachhaltig kann auch ein flexibler Grundriss sein, weil er halt mitatmet für die Generationen, die dort einziehen und halt die Bedürfnisse in diesen nächsten Jahren halt mitgehen kann. Und also genau, also das ist wie ein Entwurfsparameter, den man dann gebraucht und dadurch auch nochmal auf andere Lösungen vielleicht kommt.
Und was ich da ganz spannend finde, immer in Bezug dann Lehre versus Praxis oder dieses Rückspiel, ist, dass so viele Ideen auch schon da waren, natürlich. Also da gibt's gerade in München wunderschöne Bauten aus den 70ern, die diese Frage von, wie dauerhaft kann ein Haus gedacht werden und die Wohnung gedacht werden, wie kann die mitwachsen oder auch Gemeinschaft anders gedacht werden. Wie kann man auch die Bauherrschaft sogar mitbauen lassen, damit sie sich das Haus aneignen, verstehen, woraus besteht das Haus oder wie ist es gebaut. Das, so viele von diesen Themen waren auch einfach schon mal da. Und die jetzt eben neu zu denken oder mit genau den Themen, die jetzt schon angesprochen wurden. Also was kommen an neuen Materialitäten dazu? Wie kann man es eben mit einbinden in diese Frage, wie komme ich zum Raum, also zum Gestalten von Raum, ist eine totale Chance, die wir da gerade haben. Aber umgekehrt merken wir auch gerade dann in der Praxis, dass man immer wieder, wenn man vom Standard abweichen möchte, dann schon einen recht zähen Prozess startet und das ist unglaublich mühsam und kostet viel Zeit, die nicht bezahlt wird natürlich. Und diese Runden, die sind aber einfach wichtig oder für uns sind sie wichtig. Wir wollen die gerne gehen und hoffen, dass wir es auch in ein paar Jahren noch sagen. Das braucht's, um da einfach wegzukommen, weil ich glaube, da ich möchte auch kein Deutschland-Bashing starten, aber es ist tatsächlich einfach, glaube ich, ein Fakt, dass in Deutschland wir hier, was die Regularien angehen, da sehr eingefahren sind in dem, was möglich ist. Und auch das sieht man in den Bauten aus zum Beispiel den 70er Jahren, wie viel Freiheit da möglich war.
Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Thema Lehre, das du vorher aufgemacht hast, Zora. Weil ihr seid ja alle auch, ich habe, das muss ich jetzt glaube ich nochmal erklären, das letzte Mal wurde gefragt, was Mittelbau heißt. Das Sandwich zwischen der Professorinnenschaft und den Studierenden, die die Lehre machen, gemeinsam mit den Professorinnen, seid ihr ja quasi auch. Das heißt auch, ihr seid konfrontiert auf der einen Seite mit den Leuten, die mitunter große Büros haben und viele Dinge bauen und schon gebaut haben und aber auch mit einer Generation, die durchaus radikalere Forderungen hat oder vielleicht noch ein größeres Bewusstsein für Klimakrise, Bauwende und so weiter und so fort. Wie geht ihr mit dieser Verantwortung um, selbst auf der Suche zu sein? Irgendwie, oder also ich spiegle mal meine eigene Erfahrung jetzt in euch hinein, selbst auf der Suche zu sein und gar nicht so genau zu wissen, wohin man navigiert, aber gleichzeitig Studierenden etwas beibringen zu müssen. Also wie geht's euch mit dieser Zwischenposition?
Ich glaube, man muss halt den Studierenden auch sagen, dass das auf der Suche sein erlaubt ist. Also, dass das irgendwas wie was ist, was wir jetzt, was man lernen muss, auf der Suche zu sein und was man akzeptieren muss und irgendwie, dass es diese Lösungen für alles einfach wahrscheinlich erstmal nicht gibt, sondern dass sie mithelfen müssen, auf der Suche zu sein und Antworten zu finden. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, was man transportieren müssen, dass die Studis wach sind und Lust haben, nachzufragen und rebellisch zu sein und das auch einzufordern, dass wir ihnen versuchen, unser Wissen oder den Stand der Dinge erklären zu können und auch manchmal erklären zu können, warum es vielleicht manchmal auch sinnvoll ist, ein Gebäude abzubrechen. Auch das gibt es ja. Und da müssen wir auch in die Diskussion mit den Studierenden gehen und, glaube ich, aber so trotzdem irgendwie das zulassen, dass es vielleicht nicht richtig oder falsch oder so gibt. Aber es ist so, ja, und das ist immer wieder, ich finde es ja toll, wenn man in diese Hochschule geht und eine Studentin, ein Student hat eine Idee, auf die man nie gekommen wäre oder eine Forderung, auf die man nie gekommen wird. Also es ist ja großartig, also so wie sehr einen das glücklich machen kann, wenn einer eine tolle Idee zu einem Ort oder zu einem Bestand hat, wo man jetzt nie drauf gekommen wäre, und das auf einmal ermöglicht das ganz viel Neues. Und ich glaube, dieser Austausch ist für uns in der Lehre ja großartig und bringt, glaube ich, die Studierenden weiter, uns weiter und natürlich auch dann, was ist dann nicht der Mittelbau, der Oberbau? Auch das ist natürlich für uns auch interessant, mit denen in die Diskussion zu kommen. Und auch da merkt man auf einmal vielleicht, dass die das vielleicht ein bisschen anders sehen als noch vor 5 Jahren. Und auch wenn man da vielleicht ein bisschen helfen kann, diese Position auch oder in der Diskussion mit denen irgendwie weiterzukommen, ist das ja auch was Gutes erstmal.
Absolut, das würde ich genauso unterschreiben. Es ist eigentlich ein gemeinsames Abtasten von neuen Möglichkeiten. Eigentlich gerade eine ganz spannende Phase für die Architektur, hoffe ich, glaube ich. Und trotzdem bleibt ja die Raumlehre, also die Lehre, wie komme ich zu guten Räumen. Das ist dann tatsächlich was, wo man auch wieder was zurückgeben kann oder was beibringen kann oder eben die klassische Lehre dann doch wieder mit reinspielt. Also ich finde, auch das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern ergänzt sich eigentlich eher sehr gut.
Wenn ihr aus der Perspektive, in der ihr jetzt gerade seid, also sowohl in diesen Lehrpositionen als auch mit euren eigenen Büros am Weg, nach vorne schaut, was wünscht ihr euch für die nächsten Jahre?
Ja, also so ganz ehrlicherweise, dass man erstmal auch überleben kann mit dem, was man macht, also sich finanzieren kann, natürlich. Also wir, glaube ich, also ja, hier beide Büros probieren halt irgendwie diesen Spagat aus zwischen, ja, irgendwie, na, nicht nur Hobby, sondern natürlich, also einfach einer Leidenschaft, aber dann und dann unterstützen natürlich auch die Uni-Jobs finanziell. Aber klar, also erhoffen würden wir uns auch, dass wir da auch uns treu bleiben können. Also dass wir auch noch in 4, 5 Jahren halt sagen können, ah, diese Parameter oder das ist uns wichtig und nicht schon von der Realität geschluckt wurden oder so.
Ja, also natürlich würden wir das gerne auch mal über einen Wettbewerb oder auf eine andere Art und Weise auch ein Projekt umsetzen. Bei uns ist es ja bis jetzt, sind ja unsere Ideen dann leider, oder das vielleicht auch gerade noch das Gute, aber nur auf dem Papier geblieben. Und gerade so Themen, die uns beschäftigen, irgendwie zum Beispiel der Wohnungsbau, bezahlbarer Wohnraum, wäre das natürlich für uns total spannend, jetzt auch mal so eine Idee, die wir formuliert haben, umzusetzen, und dass man dann auch sieht, okay, wie können Menschen in der Idee, die man formuliert hat, dann auch tatsächlich leben. Also das würde uns schon reizen, ohne dass wir jetzt diesen Druck haben, dass wir unbedingt was bauen müssen, aber dass wir irgendwie so einen Schritt weiterkommen, um das mal wirklich zu formulieren, wäre irgendwie, das wäre schon toll.
Würde mir eine gewisse Experimentierfreude wünschen, in der im weitesten Sinne in den Verbänden oder über die eben schon angesprochenen Regularien. Also dass die Architekturpraxis überhaupt die Chance hat, neue Lösungen auf den Tisch bringen zu können und das eben nicht von vielen Seiten doch sehr eingeschränkt ist. Das würde ich mir wünschen, auch wenn es natürlich, ich weiß, ein großer Wunsch ist und viele Leute braucht und nicht so leicht zu lösen ist, aber das fände ich toll.
Wie schätzt ihr diesen jetzt auf den Weg gebrachten Gebäudetyp E ein? Der kommt ja auch aus einer Idee aus der Bayerischen Architektenkammer. Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Ist das, also es gibt jetzt, wurden jetzt, glaube ich, 19 Pilotprojekte benannt, oder denkt ihr, das wird für euch relevant sein, oder ist das eine kommunikative Nebelkerze?
Es wäre wünschenswert, wenn man damit in Berührung kommen könnte. Es ist halt die Frage, wie das dann wirklich auch umgesetzt wird. Also ich glaube, da gibt es noch viele Fragezeichen. Aber dass das ein richtiger Weg ist, auch um Low-Tech, also ja, diese über technisierten Gebäude, dass das wieder ein bisschen runtergefahren wird und die Regularien runtergefahren wird, das wäre absolut wünschenswert. Wie realistisch das ist, kann ich gerade nicht einschätzen.
Und seht ihr euch weiter eher im Wohnungsbau oder eher Typologie offen? Das nehme ich in Deutschland halt auch stark wahr, dass ja auch aufgrund von diesem dass die Referenzen so wichtig sind, die Büros schnell eigentlich in eine typologische Richtung gehen. Das ist in der Schweiz, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Also wer Schule macht, kann auch mal einen Wohnungsbau machen und so. Das ist nicht so abgegrenzt. Liegt da auch euer Interesse, oder würdet ihr sagen, wir wollen eigentlich so diversifiziert wie möglich arbeiten oder lieber spezialisieren, vielleicht auch auf diese neuen Formen der Projekte, Mietsyndikat, weil Gabo hatte ein Küchenhaus, ne? Also da gibt es ja, sind ja total viele Dinge auch sozusagen in Bewegung.
Ja, also ich glaube, das, was wir auch schon meinten, dass wir es erstmal total bereichernd finden, gerade diese Aufgaben, und dass es auch Freude macht und auch mitbekommt, jetzt ist es auf der Baustelle und die Bauherren sind extrem zufrieden, und natürlich gibt es da auch mal Reibereien, aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine total tolle Baugruppe, mit denen es so viel Spaß gemacht hat zu arbeiten. Und wir haben uns auch irgendwie in einer gewissen Weise ein Expertenwissen ja auch angeeignet. Also einmal durch das eigene Aufstellen einer Finanzierung in Leipzig, als auch jetzt das mitzubekommen in München, dass wir definitiv Interesse hätten, da weiterzugehen. Weil wir es auch einfach als gerade politisch, also wichtige Bauaufgabe auch sehen. Und Deutschland braucht mehr Sozialwohnungen, da wird die ganze Zeit nachgeschrien, passiert wenig. Und das ist schon eine befriedigende Arbeit, das zu machen.
Trotzdem würden wir auch eine Kita bauen wollen oder eine Schule oder was auch immer da kommt. Aber eben, das haben wir ja auch schon angesprochen, das ist nicht leicht, da reinzukommen in geladene Wettbewerbe. Und das, es läuft in Deutschland eher so, dass wenn man mal eine Kita gebaut hat, dann baut man auch gerne weiter Kitas. Und diese Wege so einfach anders zu beschreiten und mal eine andere Typologie daran zu kommen, ist eben nicht so leicht.
Vielleicht nochmal an Johannes und Laura, weil Elena und Sarah haben jetzt auch so ein bisschen so eine politische Agenten beschrieben. Wie geht's euch damit, auch verortet in der Schweiz, weil ja einfach auch das politische System nochmal anders ist? Und also ich weiß nicht, wie es euch auch geht als Deutsche in der Schweiz, in dieser Bauwelt. Also ich kriege oft gespiegelt, dass es, wenn man auch nicht aus der Schweiz ist, nochmal ganz anders ist, in der Schweiz zu arbeiten. Also wie ist euer Verhältnis zur politischen Situation in der Schweiz, und was hat das für eine Auswirkung auch auf euer Agieren im Bauen?
Ich glaube, das ist schon ein bisschen komisch in der Schweiz. Also man ist ja irgendwann ein bisschen heimatlos, oder man fühlt sich heimatlos. Also weil du bist, eigentlich hatten wir den Plan, für 2 Jahre in die Schweiz zu gehen, irgendwie was zu lernen und dann zurückzukommen. Und natürlich baut man dann hier aus so einem sozialen Kontext auf und hat Freunde und bleibt dann hier. Aber trotzdem ist man natürlich, also es ist extrem schwer. In der Schweiz wirst du irgendwie nach 10 Jahren, kannst du Schweizerin werden. Und dieser politische Kontext, wir sind auch immer, hatten keine Berührungspunkte, zum Beispiel für uns auch mit der ETH. Das ist, glaube ich, auch noch besonders, weil wir sind ein junges Büro in Zürich, wo es ganz viele ganz tolle junge Büros gibt, die fast alle irgendwie von der ETH kommen und Berührungspunkte mit der ETH kommen, haben. Und wir sind irgendwie so die Deutschen, die da so aus Darmstadt kommen und irgendwie in Zürich keinerlei Berührungspunkt mit der ETH haben und trotzdem irgendwie hier versuchen, so unser Büro. Also das schüchtert uns auch immer so ein bisschen ein, diese tolle ETH, die es gibt und da auch ganz tolle Ausbildung gemacht wird und herkommt. Und wir sind so ein bisschen der auch da, so ein bisschen, jetzt nicht Außenseiter, aber wir haben da so ein bisschen eine andere Position und sind jetzt nicht in diesem großen Netzwerk an Jungbüros, die gute Sachen machen und vor allem irgendwie diese gemeinsame Ausbildung vielleicht erlebt haben. Das ist, glaube ich, etwas, was uns schon beschäftigt, ob wir da so in diesem Kreis oder ob wir unser Netzwerk auch mal vergrößern müssten oder keine Ahnung. Und ich glaube aber, für diese Sache, die wir machen, diese Wettbewerbe, spielt, glaube ich, also für diese Arbeit spielt unsere Herkunft überhaupt keine Rolle. Das ist ja auch toll in der Schweiz. Also wir melden uns für den Wettbewerb an, haben hier den Wohnsitz und niemand fragt uns, ob wir aus Deutschland oder keine Ahnung was kommen. Und das dadurch, dass es anonym ist, weiß es ja auch niemand. Wir versuchen immer, kein SZ in unseren Wettbewerbsabgaben irgendwie zu sehen, dass man sieht, dass wir aus Deutschland kommen. Also wir versuchen da so ein bisschen schweizerisch zu sein, aber ich meine, am Ende, das spielt ja bei den Wettbewerben keine Rolle und das ist auch, also da spielen wir irgendwie diese politische Situation vielleicht nicht, also es ist immer ein bisschen befremdlich, wenn man an einem Wahlplakat von der SVP vorbeikommt, wo die Angst vor der 10-Millionen-Schweiz und so, also da fühlt man sich dann schon, sind wir ja dann schon die Ausländer tatsächlich, aber ich meine, das ist in Deutschland auch so, also es ist wie so, ich glaube, da haben wir eigentlich mit dieser politischen Situation, wir versuchen uns da recht rauszuhalten und wir leben hier total gerne. Zürich ist vor allem im Sommer eine großartige Stadt zum Leben und sind hier sehr gerne und haben mittlerweile auch Schweizer Freunde, Freundinnen.
Und das Netzwerk, was wir jetzt eigentlich haben, besteht dann eben hauptsächlich aus der Zeit, wo wir noch im Büro angestellt waren. Und es sind auch damals schon einige Freunde von uns auch aus Darmstadt oder Aachen auch in die Schweiz gegangen. Und so hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt, dass man irgendwie schon vernetzt ist, aber auf eine andere Art und Weise eben nicht diesen, genau wie Johannes eigentlich ja, beschrieben hat, nicht die Lehre hier gemacht hat, sondern eben eigentlich über diese Arbeitszeit sich diesen Kontext aufgebaut hat, in dem wir jetzt leben.
Ich glaube, wir machen einen kleinen Wrap-up, weil wir sprechen schon eine ganze Weile. Ich würde gerne schließen, vielleicht mit einem produktiven Streitthema in Anführungszeichen. Also ich habe schon noch grundsätzlich das Gefühl, unsere Generation ist sich sehr einig über dieses Andersmachen, also dass man die Dinge irgendwie anders machen muss. Worüber müssen wir erst noch mehr streiten, um es wirklich anders zu machen? Also was seht ihr als einen Reibungspunkt, den man im Diskurs intensiver bearbeiten muss? Weil manchmal ist es auch so eine bedingungslose Einigkeit, aber man weiß gar nicht so genau, was gemeint ist damit, ne? Also Schlagwort Nachhaltigkeit.
Baukultur könnten wir auch noch als Schlagwort, ist auch ein schwieriges Wort.
Ja. Oder vielleicht lebenspraktischer, wenn ihr so beim Bier seid. Wir haben ja Freitagabend, ne? Das ist jetzt die kurz vor dem Bier-Uhrzeit. Worüber streitet ihr so mit euren Kolleginnen und Kollegen aus der Architektur? Also ich meine, ich kann ein kleines Beispiel geben. Ich habe tatsächlich sehr oft diesen Form versus oder Architekturqualität des Raums versus Nachhaltigkeit versus politische Fragendiskurs. Also was hat eine größere Wichtigkeit und was darf quasi die Oberhand haben? Also ist es jetzt wichtig, qualitätsvollen Raum zu produzieren oder ist es wichtig, eine politische Agenda zu haben und der nachzugehen? Das wäre zum Beispiel ein Thema. Ich finde, das sollte man viel offensiver noch besprechen.
Aber findest du, man muss das abschließend lösen, das? Also was ist wichtiger oder ist es
eben? Nein. Mir geht es tatsächlich darum, dass aktiver darüber gestritten wird. Einfach um mal zu sehen, was sind die Positionen. Weil es ist, also diese Einigkeit, finde ich, macht manchmal so eine diffuse Unklarheit, wie kann man denn überhaupt an die Dinge rangehen und ist auch so ein bisschen verschüchtert und sagt auch gar nicht, das ist meine Position, so stehe ich zu den Dingen.
Also ich glaube, man muss halt zulassen, dass es nicht das eine oder das andere ist. Ich glaube, man muss sehr stark lernen, dass gewisse Situationen unterschiedlich sind, dass Dinge sich verändern und dass mal das eine wichtiger ist, mal das andere und man jedes auch formulieren kann. Also wenn ich jetzt mitten in der Stadt Zürich oder generell, ich habe ja auch eine räumliche Verantwortung der Stadt gegenüber und so. Also dass diese Themen nicht unwichtiger sind als die Themen der Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, das darf man und muss man auch formulieren. Und dass wir immer noch diese, also es heißt auch, an der ETH mag keiner mehr entwerfen und so. Also ist immer so ein bisschen so die, oder keiner mag mehr neue Dinge bauen und man will nur noch diskutieren und so. Das ist ja irgendwie auch immer so ein, zumindest was im Raum steht. Und ich glaube, also das ist ja auch okay, aber man muss zumindest wie alles zulassen, wenn jemand total gerne gestaltet und Raum entwirft, dann hat das auch seinen Wert und ist auch wichtig, um irgendwie lebenswerten Raum für eine Stadt zu machen. Also ich glaube, man muss einfach wie beides zulassen und darf nicht das eine oder das andere ausschließen. Das muss man, ja.
Vielleicht bevor Elena und Zora auch nochmal was sagen, ich versuche vielleicht nochmal das Moment, das mich daran interessiert, zu erklären. Und tatsächlich dieses eben konfrontiert sein mit der Bandbreite der Optionen und auch klar zu sein damit, was ist der eigene Standpunkt und auch, wie du sagst, na okay damit zu sein, dass andere es anders machen, aber nicht quasi sich so willenlos hingeben dem, wir machen das jetzt Nachhaltigkeit und dabei aber, also wir machen es nachhaltig, aber dabei gar nicht sagen, was man denn jetzt genau macht und meint damit. Also mir fehlt manchmal so ein bisschen das, also es nicken alle so mit, ohne spezifische zu sagen, was sie denn jetzt damit meinen. Und das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass man eben dieses, ich habe eine Position und ich habe da auch Lust drüber zu streiten, dass das aktiver irgendwie so aktiviert wird.
Ja, das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Und dann wird's ja wirklich interessant. Also ich meine, wir sind jetzt ja alle so 10 Jahre in diesem Game, seitdem das so angefangen hat. Und man nimmt es ja auch, also von den Institutionen, in denen man arbeitet und so, dieser Begriff hat sich halt entleert. Es wurde so eine Hülse geschaffen und darin kann sehr, sehr viel passieren. Und teilweise wird's aber auch benutzt, um Diskurs eng zu machen oder Möglichkeitsraum eng zu machen. Und das kann man ja eigentlich in jeder Ebene gucken, also wer wird gerade berufen, welche Berufungen finden statt und es steht alles sehr stark unter diesem Blickwinkel, teilweise überdeckt er aber auch dann Dinge, die vielleicht dann gar nicht richtig sind, ne? Also finde ich schon, also das ist gerade, es ist kommunikativ gerade extrem überbewertet, nicht über, aber es ist extrem groß und alles, was das irgendwie erstmal negiert und nicht nach vorne stellt, kann eigentlich kommunikativ kaum stattfinden. Und dadurch passiert natürlich vieles, was ich auch sehr, das ist in jeder Branche so, aber schon bei uns finde ich das schon sehr stark vorhanden, dass so, ja, das denken wir nach außen und das denken wir nach innen. Und wir sagen jetzt, ach, wir, und das ist genau wie mit diesem kollektive Praxisen, ne? Ich höre immer, ne? Und, also, aber eigentlich findet man ja doch sehr viele Leute doof, ne? Also, es ist halt, ich habe so, man ist schon sehr engen, also, und wir auch, ne? Also, ich sage ein falsches Wort bei Kontextur, dann ist die Hölle los. Das kannst du so nicht sagen oder so. Und ich denke, damit kommen wir irgendwie nicht weiter. Wir müssen trotzdem den Raum breit machen. So, es ist jetzt niemand, kein Studierender böse, weil er eine Betonkonstruktion plant, ne? Und ich habe so, das Pendel schlägt halt gerade schon ziemlich weit in eine andere Richtung. Es gibt immer noch irgendwie ich finde, man muss Beschäftigung und irgendwie tiefe Beschäftigung fordern mit den Themen. Kann ich sagen, ja, ich habe auch eine Holzkonstruktion gemacht. Und dann ist es plötzlich nur noch so ein Check. Und es geht aber ja eigentlich auch um andere Dinge, ne? Also genau wie ja in der Industrie eigentlich Nachhaltigkeit mit einem U-Wert unter 0,02 was Watt pro Quadratmeter Kelvin versteht. Also so, wie versteht man Nachhaltigkeit? Und ich glaube, da gibt es tatsächlich, das meinte Angelika ja auch, gibt es eigentlich massive Reibungspunkte, die treten aber gerade noch nicht so zutage. Werden sie aber, und das können wir vielleicht ja auch, ich denke, unsere Generation mit unseren ganzen Thesen und unserem Wollen, wir kommen ja jetzt auch durch die Baukrise, Inflation in einen massiven Reality-Check, ne? Was wir irgendwie machen, was wir uns leisten können und wo man halt auch große Abstriche machen wird. Und genau, da bin ich halt, ich glaube, diese Einigkeit, die gerade herrscht, die wird sich auf jeden Fall die wird weggehen, weil wir alle unter noch größeren Druck geraten. So, okay, mein pessimistisches Schlusswort.
Ja. Und ich glaube auch, das Problem ist ja, wenn diese Diskussion uns aus der Hand genommen wird als Architektin und halt ja in der Industrie oder in der Politik halt ja in eine Richtung vielleicht auch gelenkt wird, die halt ja nicht die ist, die auch wir halt hinter der wir halt stehen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Problem oder so wie man kommt, also wir haben das ja schon angesprochen mit den Regularien, die halt auch von außen kommen, und das sind auch tolle Sachen, Schallschutz aber auch, oder Bauphysik, also immer weiter Dämmung, aber irgendwann funktioniert das alles nicht mehr und man redet wirklich ja nicht mehr über den Raum. Und solange aber wir uns diese Themen halt aus der Hand nehmen lassen und das von außen verhandelt wird, vertun wir eigentlich eine große Chance. Also weil eigentlich müssten wir, die ausgebildet sind, Raum zu schaffen und einen qualitätsvollen Raum zu schaffen, halt auch dort mitbestimmen oder also mitreden. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem auch auf jeden Fall hier in Deutschland.
Aber ich finde, ein bisschen Einigkeit ist manchmal auch ganz gut. Also wenn wir uns einig sind, oder zumindest dass diese Bauwende, die Klimakrise wahrscheinlich jetzt schon das zentrale Thema ist, hat das auch, also können wir dadurch auch eine gewisse Kraft entwickeln, glaube ich. Und wir dürfen das auch nicht versuchen, jetzt zwanghaft wieder aufzubrechen und irgendwie Positionen daneben zu schaffen, die es natürlich gibt. Und aber eine gewisse Einigkeit schafft auch Kraft, glaube ich. Und wir brauchen auch als Architektin diese Kraft, das wirklich in die Politik zu tragen und in die Bevölkerung und keine Ahnung. Und da ist, glaube ich, erstmal Einigkeit nicht so schlecht oder was Schönes, dass sich das jetzt auch mal endlich eine gewisse Einigkeit entwickelt hat in den letzten Jahren. Das ist ja auch erstmal auch was Positives,
finde ich. Absolut, weil ich finde, die braucht's, um dann eben so ein wirklich gemeinsames Suchen zu starten und dann genau das auszuloten und zu merken, ja, das macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt plötzlich das eine Material nur verteufelt. Vielleicht kann man es ja auch anders denken oder vielleicht ist es Systembau oder wie auch immer. Und man kommt wieder auf neue Lösungen. Also ich glaube, das ist eben dieses Abtasten, was aber eben diese gewisse Einigung erstmal braucht, dass das jetzt eine Wichtigkeit hat. Und dann müsste aber im großen Diskurs wieder erstmal gestritten werden können. Also da gebe ich euch total recht. Das ist gerade, da sind wir irgendwie mittendrin.
Ja, wir sind ja auch Teil davon. Das heißt, wir können das ja auch anders machen. Und ist schon, also ich war ja natürlich auch ein bisschen eine provozierende Frage. Also ich habe das ja vorher gesagt, ich streite durchaus mit einigen Personen. Grüße gehen raus. Diejenigen, die wissen das, wer das ist.
Ihr wisst, wer gemeint.
Ja, genau. Ja, nee, und damit, ich glaube, das ist ein ganz guter Schlussmoment. Ich mag, dass ihr nochmal so auf beide Ebenen eingegangen seid und auch nochmal aufgezeigt habt, was der Vorteil von beiden ist, ne? Also eine Kraft haben, gemeinsam für irgendwas einzustehen und eben aber auch genug Raum dafür geben, Konflikte auszutragen und drüber zu streiten. Wie kann man es denn jetzt machen, ne? Und dabei gibt es vielleicht eben gar nicht das Richtige oder das Falsche, sondern halt je nachdem, was die Situation ist, muss man entscheiden, wie man vorgeht. Ja, wenn ihr zum Freitagabend kein weiteres Wort mehr habt, würde ich sagen, damit schließen wir ab. Ganz lieben Dank, dass ihr so spät am Abend noch die Zeit hattet, nach dem Arbeitstag mit uns zu sprechen. Ja, liebe Grüße in alle Richtungen und ich hoffe, wir sehen uns bald in live, mal irgendwo. München, Zürich, Berlin, Leipzig, wo auch immer.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, das ist schon immer einfach schön, wenn man sich so mit verschiedenen Büros, also wenn man so von beiden Seiten sprechen kann. Also wir mögen ja auch mal diesen Schweiz-Deutschland-Vergleich. Ich denke, es ist einfach nicht einfach und Chapeau und Respekt von jedem, der sich, also wir suchen alle den Weg durchs Nadelöhr, würde ich sagen, in unserer Profession. Und genau, ja, vielen Dank, dass ihr euren bisherigen Weg mit uns geteilt habt.
Ja, danke für die Einladung.
Genau, danke an euch. Vielen Dank.
Und damit stoppen wir jetzt die Aufnahme und können off Records sprechen.
Jetzt können wir uns streiten.
Und das war's für heute mit dem Kontextur Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss!